Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. An diesem Freitag, den 13., passiert Unglaubliches in diesem Podcast. Ständig prasselt auf die Erde Strahlung ein. Von fremden, entfernten Galaxien. Das Problem, bisher konnte die Wissenschaft nicht nachweisen, woher das eigentlich alles kommt.
Das kann man sich vielleicht ungefähr so vorstellen, als würden wir ständig Post bekommen. Mal ein Paket, mal eine Postkarte, mal ein Brief. Da sind spannende Sachen drin. Liebesbotschaften, Geld, Beschimpfungen. Aber wir wissen nicht, woher die kommen. Und mit diesem Neutrino ist uns nun zum ersten Mal gelungen, vor einem Brief den Absender festzustellen.
Jetzt ist also alles anders. Der Astrophysiker Michael Büker ist begeistert und wird uns gleich erklären, was man durch die Rückverfolgung des Neutrinos eigentlich alles ablesen kann. Außerdem sprechen wir über mehr Geld für die NATO. Auf diesen Plan haben sich ja die Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfel in Brüssel geeinigt. Aber wohin geht eigentlich dieses Geld? Was machen die Länder, die in der NATO sind, damit?
Naja, für Deutschland beispielsweise geht es da ganz um konkrete Geräte, die da gekauft werden sollen. Also unsere Transporthubschrauber beispielsweise, die ganz großen, die sogenannten schweren Transporthubschrauber, die sind schon ziemlich angejahrt. Das heißt, die sind irgendwann auch nicht mehr vernünftig einsetzbar, weil einfach die Ersatzteile fehlen und so weiter. Da müssen jetzt neue beschafft werden.
Christian Thiels ist Verteidigungsexperte der Tagesschau im Ersten und er wird uns ganz ausführlich erklären, warum das Problem nicht unbedingt mehr Geld ist, sondern eher das effizientere Verteilen dieser Ausgaben. Und wir sprechen heute über Chilis und scharfes Essen in diesem Podcast, denn heute gab es die Nachricht, dass das nördliche Spitzhörnchen so viel Chilis essen kann, wie es will. Es ist immun gegen Schärfe. Na, das sieht bei uns Menschen ja ein bisschen anders aus.
Es kommt mehr zu einer Verätzung in dem Fall. Die Oberfläche der Schleimhaut wird ein bisschen gereizt. Die Schleimhaut regeneriert sich aber sehr schnell. Es sollte da nicht zu bleibenden Schäden kommen.
Sagt der Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Essen, Dr. Jörg Lutz. Er hilft uns gleich weiter, wie wir mit scharfem Essen am besten umgehen. Das alles jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Aus den Tiefen des Alls prasseln jede Sekunde Abermilliarden Teilchen auf die Erde. Woher die stammen, das wusste man ganz lange nicht. Bis jetzt. Forscher ist es erstmals gelungen, die Quelle eines hochenergetischen Neutrinos ausfindig zu machen. Mit Hilfe des größten Neutrino-Teleskops der Welt. Das ist vergraben im Südpol. Und darüber müssen wir natürlich sprechen mit unserem Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Was war das denn bitteschön für ein Neutrino, das die Forscher da nachgewiesen haben und woher stammt's?
Ja, das ist ganz spannend. Das war ein einzelnes Teilchen. Das hatte für sich genommen 50 Mal mehr Energie als die Teilchen, die wir zum Beispiel im Teilchenbeschleuniger LHC in der Schweiz im Kreis sausen lassen. Und wie wir inzwischen wissen, kam das aus einem Blazar. Ein Blazar nennt man die Umgebung von einem sehr großen schwarzen Loch, wenn wir genau in den Strahl sozusagen von Teilchen gucken, die da rausgeschossen kommen. Und das ist wirklich eine spannende Entdeckung.
Neutrinos sind, das habe ich nachgelesen, super schwer nachzuweisen, besitzen fast keine Masse und interagieren auch kaum mit dem, was drumherum ist. Warum haben sich die Forscher die Mühe dann eigentlich gemacht, die Neutrinos nachzuweisen und dann auch noch den Ursprung eines solches Neutrinos herauszufinden?
Ja, es geht darum, dass uns ständig Teilchen aus dem All erreichen, die teilweise eine sehr hohe Energie haben, aber wir noch nicht klar sagen konnten, wo die wirklich herkommen. Das kann man sich vielleicht ungefähr so vorstellen, als würden wir ständig Post bekommen. Mal ein Paket, mal eine Postkarte, mal ein Brief. Da sind spannende Sachen drin. Liebesbotschaften, Geld, Beschimpfungen. Aber wir wissen nicht, woher die kommen. Und mit diesem Neutrino ist uns nun zum ersten Mal gelungen, vor einem Brief den Absender festzustellen. Und das ist jetzt natürlich besonders spannend, weil wir uns jetzt alle Nachrichten angucken, die uns so erreichen und uns endlich an die Frage machen können, wo kommen die eigentlich her?
Zurücksenden geht natürlich nicht in dem Fall. Was ist denn das Besondere an diesem Teleskop, also dieses Neutrino-Teleskop, mit dem die Forscher das nachgewiesen haben?
Ja, IceCube ist eines der tollsten Physikexperimente, die ich kenne. Es geht darum, dass man einen Kubikkilometer, also einen Würfel, einen Kilometer mal noch einen Kilometer mal noch einen Kilometer des antarktischen ewigen Eises überwacht. Und das machen die Wissenschaftler, indem sie 5000 spezielle Kameras ganz tief ins Eis eingelassen haben. Die sind mit Kabeln mit der Oberfläche verbunden und dort läuft ein eigenes Rechenzentrum, um die Lichtblitze auszuwerten, die dort unten im Eis entstehen und uns einen Hinweis auf diese Teilchen geben können. Also ein irre spannendes Experiment. Ich würde es gerne mal besuchen am Südpol, aber das ist ein bisschen schwierig.
Welche Chancen bietet denn diese Neutrino-Methode für die Forschung? Und gibt es da auch Schwächen, sag mal?
Ja, alleine sind die Neutrinos nicht besonders aussagekräftig, wenn wir sowas also empfangen. Aber wir hatten ja vorhin das Bild mit der Post, die wir ständig bekommen. Und nun haben wir endlich mal gesehen, welchen Absender das hatte. Und nun können wir die ganze Post, die wir kennen, vergleichen. Das Briefpapier, die Handschrift, den Poststempel und können endlich ein vollständiges Bild zusammensetzen, was woher kommt. Spannend ist außerdem, dass das mit den Gravitationswellen jetzt auch noch sozusagen in die gleiche Kerbe schlägt. Das können wir erst seit 2015 und die Astronomen sprechen jetzt davon, dass ein jahrzehntealter Traum verwirklicht worden ist, nämlich die sogenannte Multi-Messenger-Astronomie. Das bedeutet, wir bekommen aus ein und derselben Quelle verschiedene Botschaften, nämlich geladene Teilchen, Licht, Neutrinos und vielleicht auch noch Gravitationswellen. Und man kann mit Fug und Recht sagen, die Astrophysik springt im Dreieck und das wird eine ganze Weile spannend bleiben.
Schön, dass du am Boden geblieben bist. Michael Büker, unser Astrophysiker. Wir haben mit ihm über das Neutrino-Teleskop am Südpol gesprochen. Da konnten Forscher nämlich ein Neutrino aus dem All bis zu seinem Ursprungsort nachverfolgen, einem gigantischen Energieausbruch von vor 4 Milliarden Jahren. Unglaublich. Danke und schönen Abend, Michael.
Ebenso, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geld her, sonst knallt's.
We're very happy and have a very, very powerful, very, very strong NATO. We had a very good relationship with Angela Merkel.
Der amerikanische Präsident hat das gefordert, was ja seit Monaten diskutiert wird, dass die Lastenteilung sich verändert.
Es war vor 3 Jahren die Sicherheitslage, die uns gezeigt hat, dass wir mehr wieder investieren müssen in unsere Sicherheit.
Na, das ist mal ein NATO-Gipfel gewesen, oder? Donald Trump droht mit dem Ausstieg der USA, wenn die anderen Länder nicht beikommen und mehr Geld für ihre Verteidigungsausgabe ausgeben. Am Ende haben sie dann trotzdem wieder alle geeinigt und lieb und versprechen, ja, wir wollen mehr Geld für unsere Sicherheit ausgeben. Aber was heißt das denn eigentlich? In was soll denn da investiert werden? Klären wir das mit Christian Thiels. Er ist Verteidigungsexperte der Tagesschau im Ersten. Christian, wir haben gerade noch den Ton von Ursula von der Leyen gehört. Die sagt, wir müssen wieder mehr investieren in unsere Sicherheit. Was meint sie da konkret?
Naja, für Deutschland beispielsweise geht es da ganz um konkrete Geräte, die da gekauft werden sollen. Also unsere Transporthubschrauber beispielsweise, die ganz großen, die sogenannten schweren Transporthubschrauber, die sind schon ziemlich angejahrt. Das heißt, die sind irgendwann auch nicht mehr vernünftig einsetzbar, weil einfach die Ersatzteile fehlen und so weiter. Da müssen jetzt neue beschafft werden. Dann müssen Luftverteidigungssysteme gekauft werden, moderne Panzer. Die Marine hat zum Beispiel gerade ihre beiden Tanker stillgelegt bekommen, weil die nicht mehr den modernsten Sicherheitsvorkehrungen entsprechen. Das heißt, die haben nur eine Wand, das heißt, wenn die mal leck schlagen, da haben wir eine große Umweltsauerei. Das heißt, alles sowas muss ersetzt werden und dafür braucht es einfach mehr Geld. Nicht zuletzt übrigens auch fürs Personal. Da versucht ja die Verteidigungsministerin auch mehr Leute an die Bundeswehr zu binden. Übrigens auch Experten, zum Beispiel aus dem IT- und Cyberbereich. Und die kann man nicht mit irgendwie einem Apfel und ein Ei abspeisen.
Jetzt ist es aber nicht so, dass bisher kein Geld für die NATO da war. Deine Meinung, reicht das denn nicht aus?
Naja, da muss man jetzt erstmal gucken. Die NATO allein hat ja ein eigenes Budget. Das liegt so bei etwas über 2 Milliarden. Da zahlen auch alle ungefähr gleich ein. Die Amerikaner übrigens ungefähr 22%. Die Deutschen sind da die nächstgroßen, ungefähr 15%. Aber worauf du raus willst, ist natürlich, zahlen denn die Länder grundsätzlich genug für Rüstung? Mhm. Das ist ja auch viel Geld, was gar nicht der NATO sozusagen zugutekommt. Die Amerikaner beispielsweise sind ja auch in Südostasien aktiv. Das hat mit der NATO nun gar nichts zu tun. Und wenn man jetzt mal die schieren Zahlen sich anguckt, da landet man bei fast 1 Billion Euro, die die Amerikaner und die Deutschen und alle anderen in der NATO zusammen für Rüstung ausgeben. Das ist eine Riesensumme, mal im Vergleich. Die Russen geben 61 Milliarden aus, also die Russen, die ja so laut NATO so wahnsinnig gefährlich sind. Also da ist sehr, sehr viel Geld im System, aber es wird einfach nicht effizient ausgegeben. Man muss sich vorstellen, die Amerikaner, die haben so 30 Hauptwaffensysteme, also Panzer, Flugzeuge und so weiter. Und die Europäer haben 178. Das ist nicht wahnsinnig effizient, wenn es zum Beispiel um Wartung geht und Beschaffung geht. Also diese Beschaffung von Rüstungsgütern ist in Europa sowas wie so eine Geldverbrennungsmaschine. Mhm. Das heißt, genug Geld ist da, aber es wird eigentlich nicht besonders effizient ausgegeben.
Wird es denn hauptsächlich für diese Rüstungsgüter ausgegeben von Seiten der NATO oder wohin fließt das Geld?
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wenn man sich mal Deutschland anguckt, dann geht der Löwenanteil des Geldes, was Deutschland in die Verteidigung steckt, das sind in diesem Jahr 37 Milliarden Euro, geht in das Personal, das heißt in die Bezahlung der Soldatinnen und Soldaten und der zivilen Mitarbeiter. Nur ungefähr 15% geht in die Ausrüstung. Das heißt, da haben wir ein ziemliches Missverhältnis. Und bei vielen Streitkräften in Europa ist es so, dass es für Personal ausgegeben wird und wenig für Ausrüstung. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
Ist es am Ende eigentlich immer eine Frage des Geldes oder gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, wie man Frieden sichern kann?
Naja, klar wäre es sinnvoller, mehr Geld in die Konfliktverhütung zu stecken, statt Waffen zu kaufen, mit denen man dann möglicherweise einen Konflikt beendet. Also Entwicklungspolitik, Außenpolitik, das sind eigentlich so Punkte, wo man sagt, da muss man viel mehr Geld reinstecken. Charmanterweise oder gerade eben nicht charmanterweise steigt jetzt zwar ein kleines bisschen der Etat des Bundesentwicklungsministers hier in Deutschland an, ungefähr um eine knappe Milliarde, aber er wird dann auch wieder sinken. Und wenn man das vergleicht, ich habe eben schon gesagt, Verteidigungsministerium ungefähr 37 Milliarden, wird in den nächsten Jahren steigen auf bis zu 43 Milliarden. Und beim Entwicklungsminister sind es 9,44 Milliarden. Das ist nicht so doll. Das heißt, da muss man sich schon fragen, ob das so ein ganzheitlicher Ansatz überhaupt ist, der Konfliktvermeidung. Da wird offensichtlich ein bisschen zu wenig getan.
Christian, wenn das Hauptproblem ist, dass dieses Geld einfach nicht effizient eingesetzt wird innerhalb der NATO, müsste man dann nicht irgendwie eine clevere Lösung dafür finden und nicht einfach nur das Geld erhöhen?
Ja, das haben die Europäer inzwischen auch schon gemerkt und haben gesagt, naja, eigentlich ist es ja seltsam, dass wir so wahnsinnig viele verschiedene Waffensysteme haben. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen raffen und mal zusehen, dass wir nicht mehr x verschiedene Kampfpanzer haben, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3 und dann vielleicht auch gemeinsam mal einkaufen und vielleicht nicht alles ganz nagelneu entwickeln für den dreidimensionalen Krieg der Sterne, sage ich jetzt mal überspitzt, sondern irgendwas, was vielleicht schon auf dem Markt verfügbar ist, was funktioniert und da vielleicht auch etwas günstiger ist. Das heißt, die Europäer sind da dran und das hält man natürlich auch den Amerikanern ein bisschen entgegen und sagt, Freunde, guckt mal hier, es geht nicht nur allein darum, viel, viel Geld auszugeben, sondern es geht auch darum, es effizienter auszugeben. Trotzdem muss man sagen, wenn man schaut, die Amerikaner geben 700 Milliarden im Jahr für Verteidigung aus und die Europäer und Kanada zusammen ungefähr 300 Milliarden. Selbst wenn man jetzt mal alles abzieht, was die Amerikaner nebenher noch so machen und was nichts mit der NATO zu tun hat, ist das schon ein Ungleichgewicht. Es war früher anders. Im Kalten Krieg war es ungefähr 50-50.
Sagt Christian Thiels, Verteidigungsexperte der Tagesschau im Ersten. Er hat uns erklärt, wo das Geld bei der NATO hingeht und an welcher Stelle es ineffizient verteilt wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen reden und zwar über eine Abschiebung, die von Sami A., Ex-Leibwächter von Osama bin Laden, dem Terroristenanführer und Drahtzieher der Anschläge vom 11. September in den USA. Bin Laden, der ist ja schon lange tot, aber Sami A., sein Leibwächter, der lebt noch und bis vor kurzem sogar in Deutschland, mitten in Nordrhein-Westfalen. Heute Morgen ist der Ex-Leibwächter dann doch abgeschoben worden und das sorgt jetzt für ordentlich Wirbel. Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Warum?
Tja, weil die Abschiebung heute Morgen, so kurz vor 7, rechtlich nicht okay war. Denn eigentlich hatte gestern Abend noch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in einem Eilverfahren entschieden, dass Sami A. erstmal nicht nach Tunesien abgeschoben werden darf. Da könnte dem Islamisten eben Folter drohen. Und das ist ein üblicher Grund, warum auch Leute, die die Sicherheitsbehörden für gefährlich halten, nicht abgeschoben werden dürfen.
Und wie kann es dann sein, dass er dann heute Morgen trotzdem im Flieger gesessen ist?
Ja, das liegt wohl erstmal daran, dass ein Fax mit der Gerichtsentscheidung zu spät angekommen ist. Das Gericht informiert darin das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Verlängerung des Abschiebeverbots. Allerdings erst heute Morgen, nach 8 Uhr, also etwa 1,5 Stunden nach dem Start des Abschiebeflugs. Offensichtlich ist da diese Eilentscheidung des Gerichts nicht abgewartet worden, was wohl wiederum daran liegt, dass schon am Mittwoch, also vorgestern, eine andere Kammer des Landgerichts eine Entscheidung getroffen hat. Da ging es um die Androhung der Abschiebung, die wurde abgenickt, aber es ist alles schon etwas verworren.
Man muss sich das mal vorstellen, 2018, ein Fax. Wie geht's da weiter?
Ja, jetzt muss der Mann wohl zurückgeholt werden. Seine Anwältin hatte das gleich nach der Abschiebung beantragt und inzwischen auch Recht bekommen. Das Gericht in Gelsenkirchen sagt, die Abschiebung von Sami A. sei grob rechtswidrig gewesen, verletze grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien und deswegen muss er auf Kosten der Ausländerbehörde aus Tunesien zurückgeholt werden. Dieses Amt kann gegen die Entscheidung noch Widerspruch einlegen vor dem Oberverwaltungsgericht, aber trotzdem ist es natürlich schon eine ziemliche Nummer.
Weil der Fall eben auch schon politisch für Aufsehen gesorgt hat. Ne?
Absolut. Innenminister Horst Seehofer hatte es quasi zur Chefsache erklärt, dass der Ex-Bin Laden-Leibwächter abgeschoben wird. Zuletzt hat er nochmal bestätigt, dass er da dranbleiben will. Aber auch Kanzlerin Merkel hat sich in einer Regierungserklärung vor kurzem zu dem Fall geäußert. Es könne ja nicht sein, dass der ehemalige Bin Laden-Leibwächter jahrelang in Deutschland lebt. Und dazu kommt eben, dass er als Gefährder eingestuft ist. Die Sicherheitsbehörden trauen ihm also zu, dass er einen Anschlag begehen könnte.
Und trotzdem nehmen, werden solche Menschen wie er nicht abgeschoben, ja?
Doch, also der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an einen ganz auch prominenten Fall im Mai. Da ist ein Terrorverdächtiger auch nach Tunesien geflogen worden. Das ging zwar bis vors Bundesverfassungsgericht, aber letztlich wurde der Mann abgeschoben. Aber klar, der Fall von Sami A. zeigt natürlich auch, es muss mit rechten Dingen zugehen. So ist der Rechtsstaat, selbst wenn Politiker da Druck machen.
Und wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht, dann kann es der Politik auch mal durchaus auf die Füße fallen. Der Ex-Leibwächter von Osama Bin Laden soll deshalb aus Tunesien zurückgeholt werden. Die Informationen dazu, die hatte Jan Bungertz aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gegessen oder es ist euer Lieblingsgericht. In Hessen gibt es nämlich dieses Gericht, das heißt Handkäse mit Musik. Es ist ein harzer Roller, eingelegt in der Marinade aus Essigöl und Zwiebeln. Die Musik kommt meistens auch erst nach dem Verzehr. Es ist sehr deftig. Das wird bei einem Schweizer Käse demnächst ein bisschen anders sein. Da will ein Käser nämlich seinen Käse beim Reifen mit Mozart und Hip-Hop Musik beschallen, damit der dann besser schmeckt. Verena von Kaiser aus unserem Team hat sich das genauer angehört für uns. Was plant der Mann da?
Also der Mann heißt Beat Wampfler und er ist Tierarzt und Käsehersteller in der Schweizer Region Emmental im Kanton Bern. Er will seinen Käse ab August während des Reifeprozesses in seinem Reifekeller 8 Monate lang mit Musik beschallen und damit dann einen Käse erzeugen, der einen ganz besonderen Geschmack hat. Und für den Versuchsaufbau hat er sich auch akademische Unterstützung dazu geholt, denn Musikwissenschaftler von der Hochschule der Künste in Bern werden eine Anlage bauen, damit dann unter kontrollierten Bedingungen eine gleichmäßige Beschallung stattfindet. Und zwar mit Rock, mit Hip-Hop und mit Mozart.
Aha. Und wie kommt er bitte schön darauf, dass das funktionieren kann?
Also Beat Wampfler hat einfach überlegt, was dem Menschen gefällt, das könnte doch auch für Mikroben gut sein.
Ich habe einfach beobachtet, wie halt der Mensch auf Musik reagiert. Man sieht auch, wie Tiere reagieren. Und dann habe ich das einfach heruntergebrochen auf Mikroorganismen und Bakterien, die mitverantwortlich sind in der Ausprägung des Käsegeschmacks.
Denn das ist ja so, ne? Der Geschmack eines Käses kommt daher, welche Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze und all sowas, im und auf dem Käse drauf sitzen und da vor sich hin Stoff wechseln. Und diesen Prozess meint er eben mit Musik beeinflussen zu können.
Gibt es diese Idee nicht auch schon bei Milchkühen?
Ja, genau. Es gibt Untersuchungen, ob Kühe mehr Milch geben, wenn sie zum Beispiel Mozart hören. Einige Studien deuten tatsächlich darauf hin, dass das so ist. Ob Bakterien auf Musik reagieren, das wurde auch schon ein paar Mal getestet, vor allem in indischen Labors, also wie Bakterien auf akustische Beschallung reagieren. Da wurde zum Teil klassische indische Musik eingesetzt oder auch verschiedene Tonfrequenzen. Und diese Studien zeigen, dass Musik das Wachstum von Bakterien beeinflussen kann, aber es kann sie auch manchmal sozusagen am Wachsen hindern.
Okay. Und dieser Schweizer Käsemacher aus dem Tal, der will jetzt eben testen, wie der Käse sich unter unterschiedlicher Musikgenre oder Musikart dann den Geschmack entwickelt.
Ja, genau. So einmal der Rockkäse und einmal der Mozartkäse. Auf jeden Fall glaubt er, dass beim Mozartkäse da der Geschmack besonders sein wird.
Ich denke schon, das wird ein frischer, fröhlicher, lieblicher Käse, der dann wirklich Freude macht beim Genießen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ich würde jetzt mal sagen, also es ist ja ein bisschen die Frage, ob sich der Geschmack eines Käses beim Reifen wirklich so verändert, wenn die Mikroorganismen da drin sich stärker oder weniger stark vermehrt haben wegen der Musik.
Wieso nicht?
Es kann ja sein, dass Mozart Bakterien im Käse zum Wachsen anregt, die dann aber Substanzen produzieren, von denen man gar nicht so viel haben will im Käse, weil er dann zum Beispiel bitter wird. Oder vielleicht hemmt er andere Bakterien, die für ein gutes Aroma sorgen, weil die von Mozart abgetörnt sind. Also das Ganze wird sich erst zeigen beim Geschmack. Test, der wird dann so im März 2019 stattfinden. Aber wie gesagt, also völlig verrückt ist das Experiment nicht. Auf einer anderen Stelle hat man Mozart schon mal erfolgreich genutzt, um Bakterien besser wachsen zu lassen. Das war dann nicht so kulinarisch, es war in Kläranlagen.
Das ist doch nicht dein Ernst, in der Kläranlage?
Ja, vor ein paar Jahren wurden die Abwassertürme der Kläranlage Treuenbrietzen in Brandenburg mit Mozart beschallt. Ich glaube, es war Zauberflöte oder so, damit die Mikroorganismen, die das Wasser reinigen, sich schön vermehren. Ich habe heute mit einem Mitarbeiter der Kläranlage telefoniert und der sagte mir, sie hätten tatsächlich festgestellt, dass die Menge des anfallenden Klärschlamms sich um 20% reduziert hat durch die Musik. Allerdings kann man das jetzt nicht weiter nachverfolgen, weil das Klärwerk inzwischen modernisiert worden ist und in der neuen Anlage geht das technisch nicht mehr mit der Musikbeschallung.
Tja, welchen Musikgeschmack haben Bakterien? Bleibt da noch als Frage so ein bisschen übrig, ne? Ein Schweizer Käsemacher will sein Käse mit Musik beschallen, um den Geschmack zu beeinflussen. Das ist anscheinend gar nicht so esoterisch, wie es erstmal klingt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was haben wir denn da? Einfarbiges Poloshirt. 14 Euro, Baumwollshorts 24 Euro, einfarbige Klamotten. Die bekommt man da reichlich beim japanischen Label Uniqlo. Er trägt die zum Beispiel auf dem Tennisfeld, haben wir mitbekommen. Roger Federer, der ist sein neuer Ausstatter. Medienberichten zufolge soll Federer ja für den Wechsel von Nike zu Uniqlo $300 Millionen erhalten haben. Dieses Unternehmen, es wächst und wächst und wächst. 17,3 Milliarden Dollar Umsatz haben die Japaner gemacht. Das ist Platz 3 hinter Zara und H&M. Der Journalist Hannes Grassegger, der hat für seine Masterarbeit das Unternehmen besucht in Tokio. Sonst schreibt er eigentlich für die Zeit. Ich habe mit ihm heute darüber gesprochen und ich wollte von ihm wissen, welche Verkaufsstrategie Uniqlo eigentlich hat. Machen die Fast Fashion wie die Konkurrenten Zara und H&M?
Also was Uniqlo eigentlich ausmacht, ist, dass Uniqlo auch keine Fashion ist. Uniqlo machen Basics und sehen Kleider eher als etwas, was sich ganz langsam anhand der Nachfrage des Bedarfs entwickelt. Also die führen zum Beispiel ein blaues Button-Down-Hemd für Männer ein, merken, es funktioniert gut, aber viele Leute wünschen sich irgendwie einen schmaleren Schnitt. Dann führen sie noch ein Zusatzmodell ein mit einem bisschen schmaleren Schnitt rund um irgendwie den Bauch. Oder sie fangen an, Farben zu variieren und was dann zieht, wird langsam nachproduziert. Das heißt, diese Produktvariation, diese irrsinnige, die wir in vielen anderen so Fast-Fashion-Bereichen haben, die gibt's nicht bei Uniqlo.
Und wenn du sagst, die machen keine Fashion, dann heißt das in erster Linie, sie machen jetzt nichts Extravagantes, sondern eben nur diese Basic-Sachen?
Uniqlo denkt, dass Kleidung so eine Art Instrument ist. Also die sind das Gegenteil von Mode, wenn man das so richtig sagen kann. Die wollen verschwinden, die wollen sozusagen so unsichtbar und funktional sein wie IKEA-Möbel. Das sind einfarbige, einfache, simple Stücke. Das ist sozusagen die Kernidee von Uniqlo.
Hannes, wenn Uniqlo gar nicht so sehr auffallen will, wie bewertest du das dann, dass sie trotzdem mit Roger Federer sich ja ein relativ prominentes Testimonial jetzt geholt haben?
Also seit fast einem Jahrzehnt versucht Uniqlo aus immer noch seinem Hauptmarkt Japan, ja, und Asien dann langsam rauszubrechen irgendwie nach Europa und in Europa so richtig den Markt aufzurollen. Es ist immer noch so, dass die Hälfte des gesamten Firmenumsatzes von Uniqlo in Japan gemacht wird und die andere Hälfte erst außerhalb, obwohl man ganz arg darauf hinarbeitet, H&M und Zara zu überholen. Genau deswegen nimmt man jetzt einen der absoluten Spitzensportler und bekanntesten Figuren wie Roger Federer hier aus der Schweiz, um sich selber bekannt zu machen. Man ist zu unauffällig bislang.
Machen Sie denn Billigmode, würdest du sagen? Weil das, was man dort bekommt, ist ja doch relativ erschwinglich.
Also auf jeden Fall ist Uniqlo billig. Es ist aber nicht modisch, sondern es ist unauffällig, fehlerfrei. Uniqlo ist so ein japanisches Konzept von, man will Fehler vermeiden sozusagen im Auftreten. Und die sind damit in Japan zu einer Marke geworden, die irgendwie 80% aller Japaner haben Uniqlo bei sich im Kleiderschrank. Mhm. Es gibt sogar ein eigenes Wort dafür. Wenn man sich auf der Straße trifft und erkennt, der andere trägt quasi die gleichen Klamotten wie man selber, sagt man Unibare.
Und das ist irgendwie auch wieder sehr interessant, denn dort auf den Markt zu kommen, ist ja schon auch recht schwierig. Wie haben die Japaner das denn geschafft?
Das ist eigentlich ein Ausdruck des wirtschaftlichen Niedergangs von Japan in den 90er Jahren. Und die Japaner haben aber gleichzeitig immer einen hohen Qualitätsanspruch gehabt. Und Uniqlo hat sozusagen geschafft, japanische Qualitätsansprüche im extremen Billigsegment anzubieten. Und das haben sie gemacht, indem sie ihre Produktion, wie alle anderen auch, in Niedriglohnländer verlagert haben, aber japanische Qualitätsexperten hingeschickt haben und angefangen haben, langfristig zusammenzuarbeiten mit Zulieferern. Man muss sich vorstellen, H&M hatte vor ein paar Jahren ungefähr 700 verschiedene Zulieferer. Zur gleichen Zeit hatte Uniqlo 70, obwohl Uniqlo halb so groß war wie H&M. Das heißt, man sieht, man konzentriert sich und dann arbeitet man längerfristig mit den Leuten zusammen und versucht eben diese hohe Qualität zu erzielen, obwohl man sehr billig ist.
Du hast ja selbst ein Bild davon machen können. Du bist in Tokio gewesen, in der Zentrale von Uniqlo. Was hast du für ein Gefühl? Wie fair, wie nachhaltig ist das da alles angelegt?
Also Uniqlo zeigt gerne seine Produkte, spricht gerne übers Design und sein Hauptquartier in Tokio ist beeindruckend. Der Chef von Uniqlo, Tadashi Yanai, führt das Unternehmen eigentlich in zweiter Generation und ist der reichste Mann Japans nach einigen Berechnungen. Das ist ein Milliardär, der schreibt die Jahresberichte von Hand. So ähnlich ist auch dieses Hochhaus, in dem die Zentrale in Tokio sitzt, mitten downtown, ja. Aber die Produktion selber, die schirmen sie extrem ab. Es ist wenig bekannt über die Produktionsstandorte und auch über die Produktionsbedingungen. Da wird ganz, ganz arg drauf geachtet, dass da nicht zu viel Konkurrenz vielleicht reinkommt, vielleicht aber auch eben kritische Beobachter.
Also man fokussiert sich dort modisch gesehen auf Basic-Teile beim japanischen Modeunternehmen Uniqlo. Es wächst und wächst und wächst und verdient viel Geld und Roger Federer, der Tennis Spieler erwirbt dafür. Informationen hatte der Journalist Hannes Grassegger für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schöne Wissensnachricht heute bei uns. Das nördliche Spitzhörnchen. Das kann Chili essen, so viel es will. Da passiert einfach nichts, weil ein genetischer Baustein anders ist. Dieses Spitzhörnchen, das ist damit immun gegen das, was Chili eigentlich so im Körper mit anderen Säugetieren, also auch mit uns, anrichtet. Aber was passiert da eigentlich genau, wenn wir Chili essen? Das herauszufinden war die Aufgabe heute für Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Er war unterwegs und ist zurückgekommen mit einer kleinen, niedlichen, roten Flasche.
Das sieht gefährlich aus, ne? Mhm. Ist es auch. Da sind so kleine Blitze drauf. Da steht auch Power Drops 1 Million drauf. Was diese 1 Million ist, werden wir gleich mal testen. Wir wollen ja die Wissenschaft hier anschaulich machen. Deshalb war ich heute bei Georg Pohl, seines Zeichens Betreiber des Imbiss Currywurst Forever in und um Köln. Der Georg, der ist vorbereitet, wenn es jemand scharf will.
Also wir haben 5 verschiedene Schärfen. Das einmal fängt an bei Old School, das ist also nur normal Curry. Dann haben wir die Good Vibration, ist leicht pikant. Die Twilight Zone ist schon was für Leute, die etwas Schärferes vertragen. Dann kommt der Troublemaker, der also wirklich Hardcore ist, der also wirklich ein bisschen in den Kiefer reinzieht und tut also schon richtig weh. Und dann kommt das Highlight, die Highway to Hell.
Willst du mal raten, welche ich mitgebracht habe?
Ja, da ist wahrscheinlich klar, dass Highway to Hell dran ist. Ne? So. Und wer probiert's?
Du und ich.
Ach, schön.
Wir können das gerne zusammen machen. Mhm. Willst du vorher noch mal wissen, was in unserem Körper gleich passiert?
Auf jeden Fall, sag mal.
Ich habe mit Dr. Jörg Lutz gesprochen, das ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Essen. Der kann uns genau sagen, wie Chili wirkt. In allem, was paprikamäßig scharf ist, da ist ja Capsaicin drin. Das ist der Stoff, der uns gleich ein bisschen herausfordern wird.
Im Ersten merkt man das ja über die Zunge. Da gibt es ja Rezeptoren für süß, sauer und salzig. Bei Schärfe ist es so, dass die Gefäße sich erweitern. Es kommt zu einem Gefühl des Brennens. Und weil die Gefäße sich erweitern, kommt es zu einem Wärmegefühl.
So, noch was. Also bevor wir hier probieren, ne, die Soße vom Currywurst Forever, Georg, die hat 1 Million Scoville. Nehmen wir mal eine Gemüsepaprika hier. Die schmeckt nach eigentlich nichts. Die hat 10.
Überhaupt nicht scharf.
Kannst du essen, passiert nichts. Mhm. Pfefferspray zum Beispiel hat so 100.000 Scoville. Und wie gesagt, hier bei der Soße vom Georg, da sind wir bei 1 Million. Vermischt mit ein bisschen hausgemachtem Curry-Ketchup. Bist du bereit?
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja. Lass mal einen Warnhinweis noch hören.
Essen kann man die scharfen Sachen, die Twilight Zone oder Troublemaker, erst ab 18. Weil es einfach für den Körper dermaßen ein Angriff ist letztendlich auf die Synapsen, dass es einfach nicht machbar ist. Und dass die Gefahr besteht, dass die eben zusammenbrechen und einen Kreislaufkollaps bekommen. Ne?
Ja, mit Volljährigkeit habe ich kein Problem.
So, pass auf. Hier, ich habe diese Power Drops 1 Million. Die kann man dann in vorhandenes Gewürzketchup ein bisschen reinrühren.
Das ist ein Süßchen. Okay. Machen wir das mal.
Und hau rein. Fang an.
Und jetzt probiere ich mal ganz kleine Löffel.
Nicht so viel.
Nicht so viel? Achso, ich mache einen Löffel ein bisschen weniger. Also einfach nur abschlecken.
Ja. Können wir jetzt weiterreden?
Oh ja, doch. Da merkt man sofort, dass es, jetzt habe ich es sofort an den Gaumen bekommen und dann geht es natürlich dann echt schon los.
Ja, also Kreislaufkollaps hat Georg ja schon angedeutet. Du siehst so aus, als wärst du kurz davor, ne?
Was kann im allerschlimmsten Fall passieren?
Ja, Kreislaufkollaps haben wir schon, fast. Also hat er angedeutet, das funktioniert dann so ähnlich wie ein allergischer Schock eigentlich. Mhm. Übrigens bei Stefan Rossmal, dieser Volksmusiktypi, der hat auch so einen Chili-Test gemacht, wie wir das hier tun. Der war danach 4 Stunden bewusstlos.
Oh.
Also ich finde, wir sind schon bisher ganz schön gut.
Man fängt so langsam an, dass es warm wird. Der Kreislauf ist noch okay, ich kann noch sprechen und reden.
Schwitzt du schon?
Gesund ist es nicht, oder?
Ja, ich habe mich natürlich vorher beim Hals-Nasen-Ohrenarzt erkundigt. Seine Antwort klingt für mich sogar noch so ein bisschen schlimmer als dieses, ja, es brennt. Aber es ist wohl alles halb so wild.
Es kommt mehr zu einer Verätzung in dem Fall. Die Oberfläche der Schleimhaut wird ein bisschen gereizt. Die Schleimhaut regeneriert sich aber sehr schnell. Es sollte da nicht zu bleibenden Schäden kommen.
Aber kannst du noch weiter?
Die Nase. Jetzt ist die Nase gerade dran.
Verätzung ist schon krass.
Wird ja aber frei. Vielleicht ist es ja ganz gut. Dann braucht man kein Nasenspray mehr. Vertrauen wir jetzt mal dem Arzt, den wir da gerade gehört haben. Was sagt denn der Wurstverkäufer? Sollen wir das jetzt so machen? Also tun und vielleicht danach sogar ein Wasser trinken?
Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also Wasser, sagt Georg Pohl, empfiehlt er nicht. Da würde sich das ganze Capsaicin einfach nur irgendwie weiter verteilen. Aber irgendwie muss es ja abtransportiert werden. Du siehst nicht gut aus, Thilo.
Man atmet viel schneller.
Überleg mal,
so
du wolltest
Gefühl.
Den ganzen Löffel gerade essen.
Ich habe gedacht, ich mache den ganzen Löffel dran. Aber es war wirklich nur Mühe davon. Ja?
Ich habe Sahne dabei.
Okay.
Also entweder hier willst du trinken, entweder wir kotzen jetzt sofort oder man wird sehen.
Dann Prost.
Fun Fact, man kann das übrigens trainieren. Also jetzt tut's noch weh. Wenn du das öfter machen würdest, würde es besser werden. Der Körper kann sich dran gewöhnen.
Ja. Also Chili kein Gewürz, sondern ein Schmerz. Mhm. Fest. Und die Sahne wirkt auch schon so langsam. Also
das ist doch schön.
Ich hoffe mal, dass du bis zum nächsten Beitrag dann wieder weg ist. Deutschlandfunk Nova mit Christian Schmidt, der uns gezeigt hat heute im Update, wie scharf eigentlich scharf ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.